ORF Burgenland Podcast Mahlzeit Burgenland.
Unser Gast hat mir gerade bestätigt, dass ich eigentlich ganz normal bin und das freut mich und beruhigt mich auch ein wenig, denn sie ist Profilerin. Patricia Staniek ist bei uns zu Gast. Woran haben Sie das jetzt erkannt, Frau Staniek, dass ich an und für sich ganz normal bin?
Naja, also Sie vergessen jetzt einen Zusatz zu sagen. Ich habe gesagt, im Moment erscheinen Sie mir normal, aber ich müsste noch nach den Leichen in Ihrem Keller suchen oder das, was Sie vielleicht zu Hause in Dosen verpackt haben. Ja. Aber im Moment erscheinen Sie normal.
Wir haben gesagt, das verraten wir nicht.
Das wäre eine Preisfrage gewesen.
Ja, aber wenn ich jetzt quasi ein Mensch wäre, wo man nicht weiß, hat er was getan, hat er was nicht getan, wenn Sie in einen Raum kommen, wo der sitzt, worauf achten Sie da?
Da gibt es viele Faktoren, auf die ich achte. Erstens einmal ist ein wichtiger Faktor die Proxemik. Die Proxemik ist einmal das Raumverhalten, das Verhalten, das Menschen zeigen, wenn sie in einem Raum begegnen. Das heißt, wenn Sie im Raum sind und ich komme in den Raum hinein, dann schaue ich mal, wie verhalten Sie sich in der Situation. Sind Sie aufmerksam, sind Sie neugierig, wenden Sie sich zu, wenden Sie sich ab, suchen Sie einen Blickkontakt zu mir, wollen Sie mit mir kommunizieren, wollen Sie mich ablehnen. Ja? Also auf diese Dinge achte ich mal gleich als erstes. Und dabei sind wesentliche Aspekte, ja. Stimme, Sprache, Körpersprache und auf jeden Fall die Mimik.
Ja, aber wenn jemand abweisend ist, kann ja auch unschuldig sein, wenn jemand auf Sie zugeht. Das heißt ja noch nichts, oder? Sie versuchen sich mal ein Bild zu machen.
Ich mache mir einfach mal ein Bild, versuche dann die Menschen in ein Gespräch zu verwickeln, in ein ganz normales Gespräch, um ein Basisverhalten von ihnen zu bekommen. So wie ich es jetzt mit Ihnen vor der Sendung gemacht habe, um zu schauen, wie verhalten Sie sich denn normal in einer Situation, wo Sie und ich nicht angespannt sind. Und dieses Verhalten von Ihnen habe ich mir bereits gemerkt, habe sie gescannt, habe sie abgespeichert.
Und wenn jetzt was abweicht, dann wissen Sie, irgendwas ist jetzt bei ihm anders.
Ja, es ist etwas anders. Das bedeutet aber noch nicht, dass ich weiß, was anders ist. Und das ist halt der nächste Schritt, es herauszufinden. Es könnte dann sein, dass bei Ihnen zum Beispiel, jetzt pressen Sie die Lippen aneinander, möglicherweise machen Sie das jetzt absichtlich, um mich zu irritieren. Ja. Jetzt versuchen Sie wieder zu kontrollieren. Manchmal spielen Sie etwas mit den Fingern. Das sind einfach Manipulatoren, nennt man das. Da steigt einfach der Stresspegel. Ja. Also Sie spielen gerade die Mimik von meinem ganzen Buch durch. Ich schätze mal, Sie haben es auswendig gelernt. Ja.
Selbstverständlich. Mache ich mit den Büchern aller Gäste. Und das ist nicht gelogen. Und wenn jemand an meinem Keller vorbeikommt, ja? Das geht sich alles gar nichts an. Profilerin Patricia Staniek ist bei uns zu Gast. Mit welchem Gefühl sehen Sie denn Ihre Kolleginnen oder Pseudokolleginnen und Kollegen im Fernsehen, in Filmen, in Serien?
Naja, erstens einmal grenze ich mich von der forensischen Fallanalyse ab. Ich bin keine Polizeikriminalprofilerin, ich bin Verhaltensprofilerin. Ich arbeite zwar für Polizeien, für Sicherheitsdienste und so weiter, aber nicht bei. Und das macht einen großen Unterschied. Ich bin eine Externe. Ja? Mhm. Wie ich die im Fernsehen sehe, ähnlich wie es die Polizei sieht, so bei CSI, bei Criminal Minds, da beginnen die Polizisten manchmal zu lachen, ja, weil die Realität tatsächlich etwas anders ausschaut. Aber eine Sendung gibt's, die heißt Lie to Me, und das ist die Sendung, die meiner Arbeit also extrem ähnelt, bis auf die Geschichten. Die Methode ist exakt die gleiche, denn mein Ausbildner, Professor Paul Ekman, also dort, wo die Methode herkommt, hat dort Regie geführt. Also die Methode stimmt bei Lie to Me.
Das heißt, die Menschen in Hollywood oder wo diese Serien hergestellt werden, die wissen schon auch ein bisschen Bescheid, die haben ihre Berater, die kommen und die sagen, also das wäre jetzt realistisch. Der Regisseur sagt, das ist mir wurscht.
Ja, genau so funktioniert es, ja. Weil man muss ja auch so Fernsehsendungen publikumstauglich machen.
Ne? Ja. Wie sind Sie darauf gekommen, das zu tun, was Sie tun? War es das Fernsehen, war es die Medien?
Nein, das war es nicht. Das war ein langer Entwicklungsweg. Ich war ein sehr komisches Kind, ja. Das hat meine Mutter schon immer behauptet, weil ich einfach also mit sehr vielen Erwachsenen unterwegs war, mit den Eltern, und habe immer wieder die Menschen beobachtet, weil als Kind durfte ich, so wie ich aufgewachsen bin, ja nur reden, wann ich gefragt werde. So bin ich immer gesessen und habe die Menschen beobachtet, und das hat mir Spaß gemacht. Und ich habe auch gesagt, was ich sehe. Und da sagte meine Mutter immer, erst mach den Mund nur auf, wenn ich dich frage. Wenn du was sagst, irritierst du irgendwie immer die Menschen. Ja, ich hatte also scheinbar mit vielem Recht.
Zum Beispiel, geben Sie uns ein Beispiel. Was haben Sie da zu den Freunden Ihrer Mutter gesagt?
Wenn du als
gesagt?
Kind unterm Tisch sitzt oder am Boden sitzt und siehst die Beine unterm Tisch und siehst, was Beine unterm Tisch tun, die eigentlich nicht zusammengehören, und teilst das dann den Erwachsenen mit, also dann kann das schon für Ärger sorgen. Und deshalb habe ich dann so quasi Sprechverbot von meiner Mutter und von meinem Vater bekommen. Ja. Und von der beruflichen Laufbahn her war es von der Sekretärin zur Assistentin, von der Assistentin zur Führungskraft, immer mit einem Schwerpunkt auf dem Verhalten Mensch, weil mich das als Hobby interessiert hat. Es war immer mein Hobby. Es war Mord mein Hobby, das heißt nicht, dass ich jemand umgebracht habe, sondern es haben mich nur Morde und die Aufklärung von Morden interessiert, aber auch Wölfe und Menschen. Also das war das, was mich immer interessiert hat. Und als ich dann Führungskraft war und wollte nicht mehr Führungskraft für andere Unternehmen sein, habe ich beschlossen, mich selbstständig zu machen und wurde dann Körpersprache-Expertin.
Mein Wille geschehe, Macht und Manipulation entschlüsseln, so heißt das aktuelle Buch. Sie ist Profilerin für Wirtschaft und Sicherheitsunternehmen. Patricia Staniek ist bei uns zu Gast. Sie haben von Wölfen gesprochen.
Ja.
Sie hatten als Kind einen Halbwolf,
ja,
habe ich gelesen.
Ja.
Wie kommt man zu einem Halbwolf?
Mein Vater hat seinerzeit aus Ungarn einen Halbwolf mitgebracht, der dort in einer Tötungsstation getötet werden sollte. Und dieser eine hat noch gelebt und den hat er mitgenommen. Und wir haben den großgezogen und der hatte eine Extremfixierung auf mich. Also der hat gewartet, bis ich von der Schule nach Hause gekommen bin, hat nur von mir Futter genommen.
Warum hatte er das?
Das weiß ich nicht. Das war irgendeine Verbindung zwischen ihm und mir. Das war wie wenn wir beide miteinander kommuniziert hätten. Ich habe als Kind sehr wenige Kinder um mich gehabt, also bis zu einem gewissen Zeitpunkt, als dann meine Schwester geboren wurde. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war ich viel allein. Wahrscheinlich ist dadurch diese Verbindung mit dem Wolf entstanden.
Mhm. Sie haben schon erzählt, Sie waren viel unter Erwachsenen.
Ja.
Sie waren mit dem Wolf mehr, ja, oder weniger auf du und du. Mit anderen Kindern haben Sie nicht so gekannt?
Oh ja, doch schon. Als ich dann in den Kindergarten gekommen bin und in die Schule gekommen bin, ich konnte immer mit anderen und ich war auch immer, weil wir vorher gesprochen haben, das Alpha-Kind, also ich war schon eine Rudelführerin.
Mhm. Jetzt haben wir schon gehabt, Mord ist ihr Hobby, jetzt, ja, haben wir die mit dem Wolf tanzt.
Aber ich bin grundsätzlich ganz normal.
Sagen Sie.
Finden Sie es raus?
Frau Steinmeier, mit einem Wolf zu spielen, zu leben, was haben Sie von dem gelernt, wenn man was von einem Wolf lernen kann?
Was man dazu sagen muss, das ist ein Halbwolf, ja, das ist der Unterschied. Da war schon halb Schäferhund und die andere Hälfte war noch Wolf. Was man sehr wohl gesehen hat, dass die Verhaltensweise unterschiedlich ist, das kenne ich aus meiner Arbeit mit den Wölfen auch. Wenn Sie in ein Hunderudel hineingehen, kommen die Hunde auf Sie zugelaufen, die springen an Ihnen hoch, Hunde fordern, die setzen Sie hin und häkeln Sie an und betteln so lang, bis Sie irgendetwas tun. So ist es beim Wolf nicht. Eine Begegnung mit dem Wolf, einen Kontakt mit dem Wolf, den muss man sich wirklich verdienen. Wenn der Wolf entscheidet, dass es jetzt für ihn passt, kommt er zu Ihnen. Wenn Sie das wollen, kommt er nicht. Wenn also Manager mit mir im Wolfsgehege drinnen sitzen, dann sehe ich genau, was die denken. Also es ist so, als hätte ich eine Glaskugel vor mir, wenn ich in die Köpfe schaue, weil du dieses Fordern des Managers wirklich siehst.
Der sagt, komm her zu komm mir, her. Wolf, ich,
ja,
bin der
und
Chef.
Also die,
ja,
mir abzahlt, ne? Also komm,
ja,
her.
Ja, ja, ja. Ja?
Der Wolf denkt, sie hat ja einen Vogel, das Verhalten ist nicht normal, dreht sich um und geht weg. Ja? Und da arbeite ich dann mit den Menschen und sage, lasst das einmal los, hört einmal zu fordern auf und seid einfach nur in der Gegenwart. Jetzt einfach nur im Hier und im Jetzt und abwarten, weil dann kommt vielleicht das Geschenk.
Das ist grundsätzlich eine Idee, wie man also ein Leben führen kann, oder?
Bis, ja, grundsätzlich Leben schon. Sagt man, die Realität, ja, ist wie immer anders.
Bei uns zu Gast Patricia Staniek. Woran erkenne ich einen Menschen mit Führungsqualität, Frau Staniek? Wenn Sie eingeladen werden für ein Casting oder Assessment oder ein Hearing, woran erkenne ich einen Menschen, der Führungsqualität hat, wenn er einen Raum betritt und mit Ihnen kurz ein paar Worte wechselt?
Naja, da muss man einen Kriterienkatalog einmal definieren. Was ist Führung für mich überhaupt? Ich erkenne Führungsqualität daran, dass jemand Entscheidungen treffen kann. Und es ist auch eine Entscheidung, wie ich den Raum betrete, wie ich in den Raum hineingehe, wie ich auf jemanden zugehe. Welche Entscheidung treffe ich in dem Moment? Und da wird schon etwas sichtbar beim Begrüßungsritual. Auch ob jemand echte Führungsqualität zeigt, indem er mich anständig begrüßt, ehrlich begrüßt oder ob jemand aufgesetzt ist. Das macht einen Unterschied.
Wie begrüße ich anständig?
Naja, das ist eine gute Frage. Sie hören mir auch zu, das ist ja unglaublich. Ja. Anständige Begrüßung ist für mich so, dass ich mir für das Begrüßungsritual mal Zeit nehme. Ich nehme mir Zeit, einen ordentlichen Handschlag zu geben. Ordentlich bedeutet für mich, dass ich meine Hand so in Ihre lege, dass unsere Daumen aneinander liegen. Also ich gehe in die ganze Hand hinein.
Mhm.
Wir halten beide die Hand gerade. Ich schaue sie an. Ich lächle ihnen freundlich zu. Ich kann, wenn ich ein bisschen eine Machtposition ausstrahlen möchte, meinen Kopf dabei gerade halten. Wenn ich freundlicher wirken möchte, sie beginnen sie, ja, gleich zu lächeln,
ja,
wenn,
na,
ich mache, meinen Kopf etwas schief legen. Ja?
Ja.
Wichtig ist auch, dass meine Beine in die Richtung von ihnen zeigen, weil wenn mein Fuß zum Beispiel nach links zeigen würde, anstatt zu ihnen, dann würde das bedeuten, da ist die Tür jetzt links in diesem Raum, dass ich eigentlich dort schon hin will.
Okay, und der Händedruck sollte nicht toter Fisch sein, aber genau. Auch nicht
Schraubbreite. Auch nicht zu viel.
Ja,
ja auch nicht
zu viel.
Das ist
eine Dominanzgeste, oder?
Das ist eine Dominanzgeste, aber auch wenn man die Hand über die andere drüber legt. Ne?
Also noch die zweite Hand drauf legt und so.
Ja, ja, da gibt es einen tollen Clip von Barack Obama, ich glaube mit einem polnischen Politiker, wo wirklich also 4, 5, 6 Hände dann übereinander liegen und zum Abschluss klopfen sie mit den freien Händen dann noch auf die Schultern. Ja, also sowas gibt's. Da schaut man, wer ist denn der mächtigste Mann.
Der mächtigste ist der mit der Hand oben.
Der mit der Hand oben ist oder der auf einem Foto zum Beispiel mit dem Handrücken voll im Bild ist. Also wenn der Handrücken vorne ist, hat er die bessere Position.
Das heißt, und ich wehre mich auch so, wenn mich jemand begrüßt und dann gönnerhaft noch seine zweite Hand auf unseren Händedruck legt,
ja, das ist
dann
lege ich
es einfach auch drauf.
Dann legen Sie es auch drauf, genau. Oder legen Sie es auf die Schulter. Wenn Sie noch ein bisschen Druck machen wollen, drücken Sie bei der Schulter runter oder ziehen Sie die Person an der Schulter her. Dann werden Sie sehen, dass das dieser Person missfällt. Mhm. Daran merkt aber die andere Person auch, dass sie Ihnen zu nahe getreten ist.
Über den richtigen Händedruck haben wir gerade gesprochen, verständlich. Da hat es durch diesen Händedruck gegeben zwischen Donald Trump und Emmanuel Macron, der ein bisschen, sagen wir, verwortakelt ausgeschaut hat und ein bisschen linkisch, ein Machtkampf.
Ja, ein Machtkampf, den nicht Macron begonnen hat. Wer Donald Trump beobachtet über einen längeren Zeitraum, sieht, dass er das immer und mit jedem macht. Entweder er verweigert den Händedruck oder er gibt ihn sehr, sehr ruckartig und schüttelt die Leute durch, als wären sie ein Bananenshake von irgendeiner Fastfood-Kette. Ja. Der Punkt ist, dass scheinbar sehr oft Trump der Gewinner ist. In Wirklichkeit ist er es nicht. Er verliert dadurch an Akzeptanz, er verliert dadurch an Respekt, weil er ja Respektlosigkeit macht. Und was mir sehr gut gefallen hat, war, als Macron zumindest zaghaft versucht hat, ihn abzuwehren. Also er hat seine Hand auf den Oberarm von Trump gelegt. Das ist eine Machtübernahme oder ein Dominanzanzeichen. Und er hat ihm kurz damit signalisiert, mit mir geht das nicht.
Kann man eine gute Führungspersönlichkeit sein, wenn man die Akzeptanz verliert? Wenn man vielleicht sein Programm durchzieht, aber überall aneckt?
Naja, Akzeptanz verlieren und anecken sind aus meiner Sicht zwei Paar Schuhe, ja. Denn eine gute Führungskraft polarisiert nun mal. Ich war selber Führungskraft und habe gemerkt, dass du mit Everybody's Darling nicht durchkommst. Du musst Ecken und Kanten zeigen, du musst Entscheidungen treffen, die Mitarbeiter wollen geführt werden. Der laissez-faire Führungsstil, den kann man vielleicht vereinzelt bei jemandem ansetzen oder anwenden, aber durchgehend kann man das nicht machen. Ja? Also Führung ist immer etwas Individuelles, aber wichtig ist, dass man als Führungskraft eine Führungspersönlichkeit ist. Und da gehört es eben dazu, dass ich Entscheidungen treffen kann, dass ich auch soziale Kompetenzen habe, dass ich ganz, ganz klare Aufträge vorgeben kann, dass ich meine Kompetenzen kenne, die Kompetenzen der Mitarbeiter kenne, dass ich auch delegieren kann. Also da gibt es wirklich ein hohes Anforderungsprofil, das in der Realität ja nicht immer so gelebt wird.
Ne? Wie würden Sie den Führungsstil von Donald Trump charakterisieren?
Okay.
Warum lachen Sie jetzt?
Naja, es ist mir irgendwie Donald Duck gekommen. Es hat irgendwas Komödiantisches, es hat etwas mit Comedy zu tun. In Wirklichkeit sehe ich ihn als sehr toll. Ich versuche jetzt gerade diplomatisch zu sein und ein Wort nicht zu sagen. Sie wissen genau, welches Wort ich nicht sagen möchte. Er zeigt ein sehr tollpatschiges, pathologisches, ruckartiges Verhalten. Also seine Körpergestik, die er zeigt, ist nicht rund. Sie ist außergewöhnlich eckig, sie ist teilweise aggressiv. Man ist aggressive Gesten von ihm gewohnt, also er zeigt ein Auftreten nach außen hin, was durchaus eine aggressive Persönlichkeit darstellt. Ja. Und narzisstisch auch, das ist noch die harmlosere von den zwei Begriffen, deshalb kann ich die durchaus sagen.
Doch recht klare Worte. Patricia Stanek ist bei uns, die Gesichter lesen kann. Es gibt Mikroexpressionen, Ausdrücke von Ekel und Angst und Freude und sie kann da sehr gut damit umgehen und sie hat trotzdem Freunde. Das muss man auch dazu sagen, Frau Stanek, das betonen Sie auch gerne, weil Sie diese Werkzeuge nicht immer einsetzen. Also man kann auf Sie zukommen und man wird nicht gleich analysiert.
Naja, es läuft automatisch immer mit, genauso wie es bei Ihnen auch mitläuft, weil Sie machen ja auch nichts anderes, wenn eine Person in Ihr Leben tritt oder wenn jemand auf Sie zukommt, analysieren Sie ganz automatisch. Aber das läuft jetzt nicht so ab, dass ich jetzt abhacke und sage, aha, Action Unit 1, aha, Action Unit 14. Das ist es nicht, ja, sondern wenn etwas Außergewöhnliches ist, dann springe ich natürlich darauf an und den Rest lasse ich durch den Filter durchfallen.
Okay. Was sagt eine Lieblingsspeise oder Leibspeise über die Persönlichkeit eines Menschen aus?
Ob es etwas über die Persönlichkeit des Menschen aussagt, das weiß ich nicht so genau. Also bei mir hat es schon ausgesagt, dass ich ein bisschen was auf den Hüften hatte. Darum ja auch der Schokokuchen ohne Mehl und ohne Zucker, ja, also die Umstellung auf Low Carb hat die bösen Dinge, die sich an die Hüften bei mir festkrallen, schon etwas reduziert. Das deutet aber schon auf einen bei manchen Menschen schleißigen Lebensstil hin, sagen wir so, gestresste Personen nehmen sich vielleicht nicht so viel Zeit, sich etwas ordentlich zu kochen und besuchen schnell mal Fastfood-Restaurant, ob es jetzt über den Charakter was aussagt, ich weiß es nicht. Ich kenne liebe Fleischfresser.
Ich frage konkreter. Was essen Psychopathen gerne?
Die Frage ist gut, möglicherweise Menschenfleisch, ich weiß es nicht. Nein, also, nein, das sind Kannibalen. Also Psychopathen werden wahrscheinlich genau exakt dasselbe essen, das Sie und ich auch essen. Denn am Psychopathen erkennen Sie nicht daran, an irgendwelchen Markern, die er plötzlich anzeigt, sondern wenn irgendeine Tat passiert, dann erkennen Sie einen Psychopathen.
Kann das sein, dass der, um Sympathie zu gewinnen, sagt, ich bestelle das Gleiche wie du?
Ja, das kann durchaus sein. Bei Psychopathen ist es so, die haben ja grundsätzlich in ihrem Gehirn, fehlen ja einige Bereiche, um es einfach zu beschreiben. Die haben keinen Bereich für Empathie, die haben keinen Bereich für Schuld, die haben keinen für Trauer und auch keinen für Reue. Und deshalb kann ihnen ein Psychopath alles vorlügen, ohne dass er körperliche, stimmliche oder sprachliche Anzeichen der Lüge zeigt. Also die lügen vollkommen perfekt.
Hui. Da wird's mir gleich Angst und Bang. Wir haben gesprochen über Donald Trump, wir haben gesprochen über Macron, wir haben über Führungspersönlichkeiten gesprochen. Frau Stanek, woran erkenne ich einen Blender?
Es gibt unterschiedliche Arten von Blendern, ja, aber es gibt so diesen speziellen Blender, der so extrem freundlich und nett ist, ja. Und wenn jemand so ganz, ganz nett ist, dann stellt's mir schon mal grundsätzlich mal die Haare auf, da fahren so meine Sensoren aus, also bei den Übernetten, die haben etwas zu verbergen oder überblenden mit dieser Nettigkeit etwas. Eine andere Art und Weise der Blender kann durchaus eine Gruppe der Narzissten sein. Das sind oft so die jungen Jappis, die in Unternehmen sind mit den tollen, teuren Anzügen, mit den geliehenen, teuren, schicken Autos, mit der neuesten, modernen Technik, die mit Ellbogentechnik nach oben gehen, kurze Karrierewege haben aufgrund ihres narzisstischen Auftretens. Das ist die zweite Art der Blender. Wobei nicht jeder Narzisst ein Blender ist. Es gibt aber viele Blender unter den Narzissten, die also wahnsinnig gern Name-Dropping machen, die Prominente kennen oder beziehungsweise behaupten, sie zu kennen, nur weil sie in der Disco neben ihnen getanzt haben.
Und ein Narzisst, also jemand, der sich präsentieren will und zeigen, wie schön und wie klug er ist, ist nicht automatisch jemand, der wie soll man sagen, ein Psychopath ist oder ein Soziopath, das geht nicht Hand in Hand.
Nein. Also narzisstische Persönlichkeiten erkennen Sie eben am selbstverliebten Auftreten. Das sind so die Götter der Nation, ja. Stellen Sie sich vor, Meetingsituation vielleicht hier beim ORF, alle sitzen schon und warten 20 Minuten. Nach 25 Minuten kommt er dann endlich, reißt die Tür mit einem Ruck auf, kommt herein, steht breitbeinig mit vorgeschobenem Becken, eine Hand in der Hosentasche und sagt, habt ihr schon angefangen? Ja.
Nein, wir reden jetzt von den Männern. Frauen als Narzisstinnen, ja, sind das die, auch, die dann auf Facebook besonders viele Fotos herzeigen von sich und ihrem Dekolleté?
Duckface-Fotos, ja. Dekolleté-Fotos, ja. Also da gibt's genug auch narzisstische Frauen. Es ist genauso wie bei Psychopathen, gibt's genauso viele Psychopathinnen, Narzissten genauso viele Narzisstinnen. Nur die Frauen verbergen das scheinbar ein bisschen anders, als es die Männer machen.
Ja. Was liegt Ihnen am nächsten? von all diesen drei aufgezählt. Ich entdecke mich bei den Narzissten.
Ach so, Sie wollen wissen, wo ich mich sehe?
Ja.
Ich habe durchaus eine gesunde Portion Narzissmus in mir.
Ja.
Wenn mein Team mir so einen bestimmten Schokoladeriegel schenkt, dann weiß ich, die Diva kommt durch und entweder ich bremse mich ein oder ich ziehe es durch, eins von beiden. Manchmal hat man die Macht.
Patricia Stanjek ist bei uns zu Gast. Sie ist Profilerin für Wirtschaft und Sicherheit. Ihr Buch heißt Mein Wille geschehe und darin beschreiben Sie auch, Frau Stanjek, wie man sich quasi zu einer Führungsposition hoch manipulieren kann und was man alles tun kann. Welche Art von Gewissen haben Sie, wenn Sie solche Tipps geben?
Naja, ich wusste, dass dieser Aufschrei kommt, als ich das Buch schrieb, weil man muss immer beide Seiten aufzeigen. Ja? Narzissten haben durchaus auch ihre Berechtigung, weil sie Systeme in Bewegung bringen. Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen. Sonst muss
Quasi, wie gut ist Ihr Gewissen oder wie stark ist Ihr Gewissen ausgebildet? Denken Sie sich manchmal, na, das kann ich nicht bringen, das verbietet mir meine Erziehung, mein Gewissen, meine Kinderstube?
Also ich habe schon ein sehr gutes Gewissen, sagen wir mal so. Ich gehe auch davon aus, dass die Leute von mir nicht zu viel partizipieren, sondern dass sie antizipieren. Antizipieren bedeutet für mich, dass Leute über das, was ich sage, nachdenken. Die sollen einfach nachdenken, wie kann ich das in meinem Bereich anwenden. Und wenn Sie mein Buch gelesen haben oder lesen, dann werden Sie immer wieder auf Passagen stoßen, wo drin steht, überlegen Sie sich, ob Sie wirklich keinen anderen Weg mehr finden. Ja? Weil wenn ich zur Manipulation greifen muss, jetzt zu wirklicher Manipulation, dann bedeutet das ja, dass ich mit meinem Kommunikationslatein, mit dem normalen Üblichen am Ende bin. Ja? Aber die Manipulation, die ich hier beschreibe, ist in dem Sinn nicht so eine negative Manipulation. Wir sperren ja keine Menschen in den Keller und geben ihnen nichts zu essen, sondern das ist reine Kommunikationsmanipulation.
Außerdem, man lernt ja auch, wenn man manipuliert wird. Also man kann dann auch die Zeichen feststellen, ja. Okay, jetzt will der was von mir, was ich vielleicht gar nicht will und er will es mir irgendwie einreden. Ne?
Genau, und es zeigt eben beide Seiten auf, die eine als auch die andere.
Ja. Ihr Mann ist in derselben Branche tätig.
Ja.
Haben Sie so, starren Sie sich manchmal gegenseitig an, um festzustellen, wer wie drauf ist?
Nein, das nicht. Also mit Schummeln habe ich es relativ schwer bei ihm und er bei mir auch. Es gibt so Vereinbarungen, manchmal fragen wir uns halt nichts.
Ja. Also. Aber manchmal
nein, also wir kennen uns sehr lange. Ich glaube nicht, dass wir uns etwas verbergen könnten. Ja, also wir sind jetzt mittlerweile fast 32 Jahre zusammen und dafür muss man nicht Profiler sein, um den anderen zu kennen.
Könnte man theoretisch, da bin ich wieder im Kriminal, könnte man theoretisch von seinem eigenen Partner nach 30 Jahren überrascht werden, wenn der plötzlich eine Leiche unter Anführungszeichen im Keller hat?
Ja, natürlich kann das passieren. Das kann auch dem besten Profiler passieren. Also ich nehme nicht an, dass bei uns im Keller außer Rotweinflaschen noch Leichen herumliegen, aber man kann sich immer wieder in Menschen täuschen. Das kann auch einem Profiler passieren, ja.
Ich bin jetzt richtig. Und bitte deuten Sie mein Gesicht als aufrichtige Freude. Ich freue mich jetzt auf unsere letzten Fragen. Sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Ich bin.
What I am.
Ich träume oft von.
Vom Fliegen.
Als Kind habe ich.
Menschen beobachtet.
Ärgern kann man mich mit.
Wenn mein Mann zu mir Mama sagt.
Erotisch finde ich.
Sie?
Ich bin eine ganz gute.
Rednerin.
Ich bin stolz auf mich, weil.
Ich unglaublich bin.
Ich freue mich auf.
Weihnachten.
Bin ich schon rot?
Nein, aber ich auch nicht.
Das war sehr gut. Ich bedanke mich sehr für diese aufregenden 1,5 Stunden. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt.
Ja. Ich hoffe.
Und ich bedanke mich auch für die zuletzt gezeigte aufrichtige Ehrlichkeit. Alles
Dankeschön.
Gute.
Dankeschön.
Mahlzeit Burgenland. Montag bis Freitag. 11 Uhr auf Radio Burgenland. Und online auf burgenland.orf.at.